Wow, da hat sich einiges an Energie angestaut. Habt ihr das gemerkt? Die Musiker dürfen endlich mal wieder in großer Formation auf der Bühne stehen. Und so schön, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig. Ja, es gibt viel zu erzählen. Was habt ihr wohl alles in diesen 3 Monaten gemacht? Verrückt, 3 Monate einfach. Haben sie uns hier in der Stammi ausgeknipst, aber nicht ganz. Über den Livestream waren wir zusammen. Ja, in diesen letzten Monaten habe ich irgendwie mal per Post eine Broschüre bekommen von der Jubiläumsfeier einer christlichen Organisation. Und zu meiner Überraschung war dort ein Text eines ehemaligen Leiters drin, der wohl so bei manchen in dieser Organisation als das schwarze Schaf gilt. In der Geschichte dieser Organisation, denn er ist durch persönliche Fehltritte seiner persönlichen Glaubwürdigkeit als Leiter verlustig gegangen und hat seinen Rücktritt angeboten, hat die Organisation verlassen. Für mich war diese Person als junger Erwachsener so um die 20 wirklich ein großes Vorbild. Ich habe sehr viel von ihm gelernt und das hat mich total aufgewühlt und bewegt, diese Geschichte. Und umso mehr habe ich mich jetzt über diesen Text gefreut. Ich hatte in all den 25 Jahren immer wieder Kontakt mit ihm und so aus Distanz erlebt, wie Gott einen Menschen, der aus unserer menschlichen Sicht tief gefallen ist, wiederherstellt. Und das hat mich an einen Text erinnert. Es geht in dieser Serie um Volltreffertexte. Das hat mich an einen Text erinnert aus dem Alten Testament, der auch in meinem Leben wirklich eine ganz zentrale Rolle spielt. Er gehört für mich zu diesen Volltreffertexten und es handelt sich dort um einen prophetischen Text. Der Prophet spricht sich selbst identifizierend für das Volk Israel und es ist ein Text aus einer schwierigen Zeit und trotzdem eine prophetische Hymne voller Hoffnung. Da ist auf der einen Seite dieser konsequent gerechte Gott und auf der anderen Seite ist dieser gnädige Gott, von dem wir gerade gehört haben, auch in diesem letzten Lied, der sein Volk einfach nicht aufgibt, der ihm einfach nachgeht und ihm wieder eine neue Chance gibt, eine Zukunft und Hoffnung für sie hat. Und so lesen wir jetzt diesen Text oder ich lese ihn euch vor. Wir haben ein Computerproblem da oben, deshalb werdet ihr keine Einblendungen sehen. Er steht in Micha 7, die Verse 7 bis 9. Ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freut euch nicht zu früh, meine Feinde, denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Den Zorn des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meine Sache hinausführt und mir Recht verschafft. Er wird mich herausführen ans Licht, ich werde mit Lust seine Gerechtigkeit schauen. Der Prophet Micha ist wirklich in einer frustrierenden Situation. Das Volk Israel erlebt seit längerer Zeit einen gesellschaftlichen Niedergang auf allen Ebenen, moralisch, wirtschaftlich, politisch, religiös. Und Micha wurde eingesetzt, berufen von diesem erhabenen Gott, Bote für dieses Volk zu sein und da rein zu grätschen. Und dieser Micha engagiert sich, er gibt sein Bestes und muss doch sehen, es wird schlimmer und schlimmer. Und er beschreibt seine Gefühlslage dort im Buch Micha mal mit folgenden Worten. Es geht mir wie einem, der im Weinberg Nachlese hält. Also das heißt, die edelsten Trauben, die am längsten dort geblieben sind und keine Trauben findet. Und dabei wollte ich doch gerne die besten Früchte finden. Anstatt süße Trauben findet er Dornendisteln, Familien zerbrechen, Vertrauen wird missbraucht, Korruption nimmt überhand, Gerichtsurteile sind willkürlich, die Schwachen werden unterdrückt. Und in Micha wächst ein Gefühl der Ohnmacht, des Alleinseins. Und er sagt einmal, die frommen Leute sind weg und die Gerechten sind nicht mehr. Ich allein, der Einzige, der noch auf der Seite Gottes steht. Micha ist verzweifelt. Und je mehr er seine Augen auf die Situation in seinem Volk richtet, umso mehr nimmt ihn das mit. Und dann geschieht etwas im Leben von Micha, dass Gott zu ihm spricht. Und dann spricht letztendlich dieses prophetische Wort, spricht der Micha stellvertretend für das ganze Volk Israel. Ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Auch in unserem Leben kann es Situationen geben, wo wir einfach denken, jetzt geht alles den Bach runter. Momente, wo wir die Hoffnung aus den Augen verlieren, wo es uns den Boden unter den Füßen wegzieht, sei es durch persönliches Versagen und Scheitern, sei es durch massive Enttäuschungen über andere Menschen, Verletzungen, einfach diese Momente, wo wir am Boden liegen. Ich möchte aus diesem Text uns heute Morgen 5 Gedanken mitgeben, die uns helfen können, in diesen Situationen Trost und Hoffnung zu finden. Das Erste, richte deinen Blick auf den Herrn. Ich aber will auf den Herrn, nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Es ist schon eine ganze Weile her, als ich mit unserer ersten Tochter die ersten Versuche, Fahrstunden mit dem Auto machte. Das war immer meine Aufgabe, ich war der Mann fürs Grobe, zu die ersten paar Stunden. Und dann hat meine Frau übernommen, weil sie die viel bessere Fahrlehrerin ist, aber es ist riskant, die ersten Stunden sind riskant, da geht es um Leben und Tod. Und nachdem so Gas, Bremse, Kupplung, all das beherrschte, haben wir uns natürlich auf möglichst nicht befahrenen Straßen begeben und wir landeten immer in der Mitte der Straße, also nicht in der Mitte der Fahrbahn, sondern in der Mitte der Straße oder bereits im Grünstreifen. Und ich habe auf meine Tochter eingesprochen und gesagt, schau doch einfach mal, wo du hinfährst. Aber es war genau das Falsche. Da habe ich mich erinnert an meinen Fahrlehrer, der mir gesagt, dort, wo du hinschaust, dort fährst du hin. Also wenn du in den Grünstreifen schaust, damit du nicht da reinfährst, fährst du natürlich da rein. Und ich denke, es ist auch in unserem geistlichen Leben ein ganz wichtiges Bild. Dort, wo wir hinschauen, dort, wo wir unsere Blicke faszinieren, fixieren lassen, dort gehen wir wie automatisch hin. Und das ist positiv wie negativ. Für den Propheten Micha sehr positiv, denn er sagt, ich fokussiere meinen Blick auf meinen Herrn. Wenn wir in Krisenzeiten uns daran halten, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Wir könnten uns auch in eine falsche Richtung fokussieren, auf unser Versagen. Und dann landen wir in Selbstverdammnis, dass wir ständig um unser Versagen kreisen und uns vielleicht selbst zermartern. Wir können auf die Menschen schauen, die uns verletzt haben, die uns enttäuscht haben. Und die Folge wird sein, dass wir Groll und Bitterkeit entwickeln. Oder wir können uns auf die Hindernisse und Sackgassen und Unmöglichkeiten konzentrieren und werden merken, dass die Verzweiflung immer mächtiger wird. Wir können aber auch diese Haltung des Propheten Micha einnehmen. Erwartungsvoll, schreibt die Neue Leben-Übersetzung, erwartungsvoll will ich nach dem Herrn Ausschau halten. Und warum macht das Sinn? Micha schreibt das in den nächsten Sätzen. Erstens, er ist der Gott meines Heils. Das heißt mit anderen Worten, Gott ist für mich. Wenn es jemand gibt, der es gut mit mir meint, dann ist es dieser Gott. Dieses Für-mich-Sein, hat Christian ja vorher auch in seinem Gebet gesagt, dieses Für-mich-Sein ist nicht begründet in meiner Attraktivität für Gott. Nicht in meiner Leistungsfähigkeit. Nicht in dem, was ich bringe und tue. Sondern dieses Für-mich-Sein ist begründet, verwurzelt in seiner Liebe zu mir. Egal was passiert, dieser Gott ist der Gott meines Heils, meiner Rettung Und deshalb ist der wichtigste Schritt immer wieder, zuerst auf diesen Gott zu schauen. Zweitens, mich heißt sich ganz gewiss, dieser Gott wird mich erhören. Ganz ehrlich gesagt, was bringt es uns, wenn wir uns auf unser Versagen, auf unsere Verletzungen, auf die Menschen, die uns verletzt haben, konzentrieren? Inwiefern bringt uns das weiter? Das bringt uns gar nicht weiter. Aber es gibt einen, der uns wirklich weiterbringt, weil er uns hört. Und da steht ja mehr als nur hört. Er hört. Das heißt, hier ist dieser Gott, an den darf ich mich wenden, der hört mir wartend zu. Er wartet, dass ich mich an ihn wende, dass ich mein Herz bei ihm ausschütte. Im Psalm 21 schreibt der König David: Du gabst mir, was mein Herz sich wünschte, und meine Bitten schlugst du mir nicht ab. Da ist ein Gott, der auf uns wartet, der es gut mit uns meint. Deshalb lohnt es sich, unseren Blick auf ihn zu richten. Ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation gerade ist, aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, richte deinen Blick auf den Herrn. Sag ihm, was dich bewegt, und harre auf den Gott deines Heils. Dein Gott wird dich erhören. Das Zweite, steh wieder auf. Freut euch nicht zu früh, meine Feinde, denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf, schreibt Micha. Als Jugendlicher suchte ich mal in echter Verzweiflung über meine eigene Sündhaftigkeit einen Seelsorger auf. Es gab so Dinge, die einfach immer wieder in meinem Leben vorkamen, die ich wie nicht los wurde. Und dann war ich da und habe ich gedacht, so, jetzt wascht er mir mal so richtig den Kopf. Er hat mir dann gesagt, weißt du, fallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch. Diesen Satz habe ich nie wieder vergessen. Fallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch. Und in der Bibel finden wir immer wieder diese Aufforderung, steh auf. Wer Abraham hört diese Aufforderung, Josua, Gideon, David, Elia, immer wieder kommt Gott mit dieser Aufforderung, steh auf. Und bei allem diesen Menschen traf das in schwierige Situationen in ihrem Leben, wo sie vielleicht entmutigt waren oder über ihrem eigenen Versagen am Boden lagen. Weißt du, worin sich Kinder Gottes unterscheiden? Vor allem vor den Menschen dieser Welt. Kinder Gottes haben die Kraft der Auferstehung in sich. Der Heilige Geist ist die Kraft der Auferstehung. Paulus schreibt in Epheser 1, 19, Vers 20, 19 und 20, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. In dir wirkt die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat. Ich bezeichne sie auch als Aufstehungskraft. Das ist kein Schreibfehler. Aufstehungskraft. Gott gibt uns die Kraft, immer wieder aufzustehen. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Wenn du dich fragst, wo ist denn der Heilige Geist? Dann ist er oft der, der sagt, und jetzt steh auf. Und ich werde deine Knie wieder stärken und ich werde dir wieder die Kraft geben, aufzustehen. Ich habe mal die Biografie von Winston Churchill gelesen. Es war ja ein Mann, der in seinem Leben extrem viele Rückschläge hatte. Also so eine chaotische politische Karriere, wie Winston Churchill hatte, das muss man einfach mal hinbringen. Sein Motto war, never, never, never give up. Und am Ende seines Lebens wurde klar, dass gerade die Krisen, gerade die Rückschläge ihn zu einem Mann gemacht hatten, der eine Entschlossenheit hatte, wie sie zur damaligen Zeit niemand aufbrachte, dem Regime von Adolf Hitler entgegenzutreten. Freut euch nicht zu früh, meine Feinde, denn wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Diese Worte haben mich in den tiefsten Momenten meines Lebens durchgetragen. In ihnen steckt so viel Hoffnung. Und es ist eine berechtigte Hoffnung, weil sie auf Gott beruft, auf diesem Gott, der unsere Rettung ist. Wenn du zurzeit in irgendeiner Form innerlich gerade am Boden liegst, dann ruf doch einfach mal deinen Feinden zu, was Micha hier ruft. Ruf deinen Feinden zu, freut euch nicht zu früh, meine Feinde, denn wenn ich auch gefallen bin, ich werde wieder aufstehen. Unsere eigentlichen Feinde sind ja nicht von Fleisch und Blut. In Wahrheit kämpfen wir mit einem Feind in der geistlichen Welt. Wir kämpfen mit Satan und seinen Dämonen der Finsternis. Und auch ihnen gilt diese Botschaft. Freut euch nicht zu früh, meine Feinde. Denn wenn ich auch gefallen bin, ich stehe wieder auf. Erlebe mitten in der Dunkelheit die Gegenwart Gottes. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Wir haben ja oft diesen Drang, möglichst schnell die schwierigen Situationen unseres Lebens los zu sein. Doch das Ziel dieser Situation besteht ja oft darin, mitten im Dunkel dem Licht der Gnade Gottes zu begegnen. Gott möchte nicht nur, dass wir möglichst schnell raus sind, sondern er möchte, dass wir möglichst eine tiefe Begegnung mit ihm haben, die unsere Beziehung stärkt, die uns tiefer in diese Liebe hinein verwurzelt und die uns immer mehr unabhängiger macht von dem, was wir selbst bringen, was wir selbst leisten. Es geht darum, diesem Gott der Gnade zu begegnen. In Jesaja 57, Vers 16 steht, das sagt dieser Gott, ich, der Hohe und Erhabene, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hasse es, in der Finsternis zu sitzen. Und doch, wenn ich in mein Leben zurückschaue, waren es die Momente, wo Gott die Wurzeln in die Liebe Gottes hineingetrieben hat. Gott mich dort hat hineinwachsen lassen und wahrscheinlich noch oft und viele Male immer mehr wird hineinwachsen lassen in seine Liebe. In dieser Dunkelheit passiert auch etwas mit uns und dahin führt uns der nächste Gedanke, der vierte. Schau deinen eigenen Fehlern ins Gesicht. Den Zorn des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meine Sache hinausführt und mir Recht verschafft. Ich habe dieses Wort aus Micha 7, da wo es mich zum allerersten Mal getroffen hat, als prophetisches Wort für mich bekommen. In eine ganz schwierige Lebenssituation hinein. Und mit diesem Satz hatte ich unglaublich Mühe. Also prophetische Worte sollen doch eigentlich ermutigen und sollen so ein bisschen auf und streicheln und so. Und da ist einfach mitten in diesem ermutigenden Wort ist einfach dieser Hammersatz drin, den Zorn des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt. Ich habe gedacht, nein, also hey, nee, ich bin doch nicht das Problem, die anderen sind doch das Problem. Und es brauchte diese Zeit der Tiefe, der Dunkelheit, um mich diesem Satz zu stellen. Ich habe dann gesagt, ja, ich bin am Neuen Testament, sind wir vom Zorn Gottes befreit. Was habe ich denn noch mit dem Zorn Gottes zu tun? Ist Alttestament, ich kann nicht abhaken. Es ist so urmenschlich, dass wir die Fehler einfach zuallererst bei den anderen finden. Diesen Zusammenhang hat mich eine Begegnung mit dieser Person, die ich am Anfang meiner Predigt erwähnt habe, jener gefallene Leiter, die hat mich total beeindruckt. So ein, zwei Jahre, nachdem diese Geschichte etwas durch war, er war in einer ganz schwierigen Lebenssituation. Er hatte ja seinen Beruf, sein Einkommen, alles verloren. Hatte er sich bei mir gemeldet, wir haben uns getroffen und er hat ein bisschen erzählt, was er so erlebt. Und so im Nachgang seines Abtritts hat er echt krasse Sachen erlebt. Es ist ja eins, wenn man kritisiert wird für die Dinge, die man wirklich falsch gemacht hat. Aber er hat wirklich alles andere auch noch erlebt. Wirklich Anfeindungen, wirklich Lieblosigkeit, Gehässigkeit, massivste Verurteilung, abgeschnitten sein und so weiter. Und er hätte jeden Grund gehabt, wirklich jeden Grund zum Sagen, ach, diese bösen Christen und weiß ich was alles. Aber dann stand er vor mir und sagte, weißt du, Daniel, ich habe gegen den Herrn gesündigt und seinem Namen Unehre bereitet. Hat der Herr nicht das Recht, mich zu erziehen? Wie sollte ich meine Brüder dafür anklagen? Das war echt krass. Als ich diesen Satz aus seinem Mund gehört habe, habe ich gedacht, dieser Mann, der ist ja schon rehabilitiert. Und damals wusste ich, der wird nicht am Boden bleiben. Der wird wieder in seinen Dienst gehen. Und so ist es später auch gekommen. Sein Leben hat diese Haltung gespiegelt hier von Micha. Den Zorn des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meine Sache hinausführt und mir Recht verschafft. Das ist eine demütige, bußfertige und zugleich hoffnungsvolle Wahrnehmung. Sie sieht, ich habe etwas falsch gemacht, aber nicht alles, was mir hier vorgeworfen wird, habe ich wirklich falsch gemacht. Hier geschieht auch Unrecht an mir, aber das spielt keine Rolle, denn dieser Gott wird seine Gerechtigkeit über meinem Leben aufrichten und nicht meine Gerechtigkeit. An meinem Computerbildschirm habe ich viele Jahre einen Satz gehabt von Rick Warren, bis ich dann mal umgezogen bin und alles mal geputzt habe. Und es stand, jeden Tag konnte ich das lesen. Face your faults, let go your past, focus to the finish, fight to the finish. Auf Deutsch, schau deinen Fehlern ins Gesicht, lass die Vergangenheit los, fokussiere dich auf das Ziel, und kämpfe bis zur Vollendung. Das ist wie ein Kreislauf, wo wir einfach sagen, das müssen wir irgendwie drin haben, täglich. Schau dem in die Augen, was falsch gelaufen ist, aber dann klammer dich nicht daran fest, sondern richte deinen Blick auf das Ziel. Es gibt eine neue und bessere Zukunft, die Gott für uns bereitet. Gott hat uns erlöst durch Christus von dem Zorn, von der Strafe der Sünde. Aber er hat uns nicht erlöst von der Erziehung Gottes, unseres Vaters. In Hebräer 12 lesen wir, unser himmlischer Vater weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Jetzt kommt der letzte Gedanke. Erwarte deine Rechtfertigung und Wiederherstellung von Gott. Micha sagt, er wird mich hinausführen ans Licht. Ich werde mit Lust seine Gerechtigkeit schauen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe manchmal in den Situationen des Versagens das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen. Oder zumindest, dass die anderen auch ihren Anteil an der ganzen Geschichte und ihrer Fehler eingestehen. Doch wer sich seine eigene Sündhaftigkeit bewusst ist, so wie sich der Micha der Sündhaftigkeit des Volkes Israel bewusst ist, der kann dieses Rechtfertigen einfach loslassen. Ich kann sagen, Jesus, wenn du anfängst abzurechnen, habe ich eh verloren. Also die Gerechtigkeit da mit dem Rechnen, die will ich nicht mehr. Aber jetzt konzentriere ich mich auf deine Gerechtigkeit. Die will ich sehen. Ich will sehen, dass du die Gerechtigkeit aufrichtest, die du mir geschenkt hast. Und das hat Gott versprochen. Die Gerechtigkeit, die Gott seinem Volk verschafft, ist nicht die, die sie verdient hat, sondern die Christus für uns verdient hat. Und auf die haben wir Anspruch, weil Christus für uns gestorben ist. Er möchte diese Gerechtigkeit über unserem Leben aufrichten. Und da schließt sich der Kreis. Sie wird uns zugesprochen. Gott bringt sie uns entgegen, diese Gerechtigkeit. Das bedeutet nicht, dass von heute auf morgen immer alle Folgen auch des Versagens in unserem Leben verschwunden sind. Dieser Mann, von dem ich euch erzählt habe, der hat es erlebt. Gott hat ihn wieder eingesetzt, wieder hergestellt und er ist ein Riesensegen für andere Menschen mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Das haben wir auch erlebt. Und da gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir teilweise auf das Offenbarwerden dieser Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben noch warten. Denn wir sind ja jetzt schon vollkommen gerecht. Wir haben vollkommenes Leben, aber es ist noch nicht alles offenbar. Wir warten auf diesen Gott und wir sagen, es ist eine Riesenfreude. Wir freuen uns auf den Tag, wo das vollkommen offenbar wird. Und deshalb harren wir auf den Gott unseres Heils. Es gibt vielleicht Leute, die würden sagen, das ist ein billiger Trost, in die Zukunft vertrösten. Aber es ist es nicht. Es ist Realität. Christus hat es getan. Er wird mich wieder ins Licht hinausführen. Und ich werde voller Freude seine Gerechtigkeit sehen. Lasst uns Menschen sein, die selbst immer wieder aufstehen und Menschen, die andere ermutigen, vielleicht ihnen sogar unter die Arme greifen und ihnen beistehen, wieder aufzustehen. Amen.